Klar, strukturiert, auf den Punkt. Willkommen bei Finanzpunkt, der Podcast für deine finanzielle Bildung.
Es ist Zeit für eine neue Folge von Finanzpunkt. Ich bin David Kunz und begrüße Dominik Böhler von der Société Générale zur Episode 5. Unser Thema heute: Marktstruktur und Risiko bei strukturierten Produkten. Welche Handelsplattformen gibt es in der Schweiz? Worauf ist beim Kauf zu achten? Und welche typische Fehler passieren und wie kann man sie vielleicht vermeiden? Bleib dran und abonniere Finanzpunkt, damit du keine Folge von Staffel 2 verpasst. Ja, lieber Dominik, wir haben viel gelernt schon über strukturierte Produkte im Allgemeinen, in der letzten Folge auch über Hebelprodukte und heute wollen wir uns die Marktstruktur hier in der Schweiz etwas näher anschauen. Ja, in der Schweiz gibt es verschiedene Börse und auch außerbörsliche Handelsplätze. Ja, wie sieht der Markt genau aus?
Genau. Also das ist das Schöne. Also wir haben schon verschiedene Anwendungsmöglichkeiten von strukturierten Produkten angeschaut. Jetzt nicht nur die Anwendung ist multifaceted, vielfältig.
Ja.
Genau. Auch die Verfügbarkeit. Und das ist das richtig Gute auch, weil wir können heutzutage mit den technologischen Möglichkeiten können wir die strukturierten Produkte auf verschiedenen Plattformen anbieten. Ich sage immer, mein Job als Produktmanager, als Vertriebler in der Schweiz, ist der Zugang zu meiner Produktpalette möglichst effizient zu gestalten. Jetzt, klassischerweise haben wir die Börsen, die BX Swiss, eine SIX. Gut, das sind sie in der Schweiz. Und das Schöne ist an einer Börse, wie ursprünglich die Idee von einer Börse war, es ist ein Marktplatz, wo sich der Markt trifft. Produktanbieter, Leute, die einen Bedarf haben, etwas zu kaufen, die kommen zur Börse, ist ein Marktplatz, wo sich der ganze Markt trifft. Und das ist der Vorteil von einer Börse. Jeder hat Zugang zu einer Börse über seine Bank oder was auch immer. Das heißt, alle Produkte, die zur Verfügung oder gelistet sind an der Börse, stehen jedem Mann, jeder Frau zur Verfügung. Dann gibt es ein paar Plattformen, du hast sie genannt, außerbörsliche Plattformen, das nennt man auch OTC, Over-the-Counter-Plattformen, um den englischen Begriff zu benutzen. Und diese Plattformen sind Plattformen, die oft direkt mit einer Bank aufgestellt worden sind, wo die Kunden von dieser entsprechenden Bank oder einem Broker direkt das Produkt mit dem Emittenten handeln kann. Beide Plattformen haben Vorteile, Nachteile. Bei diesen OTC-Plattformen sind, weil es wenige Leute sind, die miteinander verbunden sind oder die involviert sind bei den Verschuldungen, tendenziell ein bisschen günstiger. Aber am Ende des Tages kommt es darauf an, wo habe ich meine Hausbank und auf welche Plattform habe ich Zugang.
Ja, und das zweite große Thema, was wir noch anschauen wollen, wenn wir jetzt nochmal in die Produkte eher reingehen, ist das Thema Risiko. Mhm. Und wir haben es, ich meine, in der ersten oder in der zweiten Folge auch schon kurz angesprochen. Thema Emittentenrisiko kommt natürlich als erstes in den Sinn, wenn man über strukturierte Produkte redet.
Richtig, genau. Also eben, wie wir es in dieser, glaubst, das war die zweite Episode, wenn ich mich nicht irre. Ein strukturiertes Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung. Das heißt, wenn der Anbieter des Produktes Probleme bekäme, bankrott gehen würde, dann wäre das Geld theoretisch weg. Also wäre es weg. Es gibt verschiedene Lösungen, so um diese strukturierten Produkte zu besichern, wird auch angewendet, wird aber ist nicht mehr so populär wie vor 15 Jahren. Denn auch am Ende des Tages, ich will das Risiko ist vorhanden. Das muss man sich bewusst sein. Nur der Markt ist auch kompetenter geworden. Und sollte es zu einem solchen Fall kommen, dass ein Anbieter heutzutage von einem strukturierten Produkt ein bisschen Schwierigkeiten bekäme, dann gibt es verschiedene Plattformen, die auch für jede Frau, jeder Mann zugänglich wäre, wo es dann diese Alarmbells geben würde, das sind Ratingagenturen, das würde in Medien gecovert werden. Das heißt, man würde sich das Risiko, das würde man dann schon rechtzeitig erfahren, damit man noch reagieren könnte vermutlich. Aber es ist ein Risiko, das einfach beim strukturierten Produkt vorhanden ist.
Ja, und wenn wir da noch ein bisschen weiter ins Detail gehen, die Preisfeststellung oder die Preisbildung liegt natürlich auch in der Hand des Emittenten. Mhm. Emittent bildet den Basiswert ab in irgendeiner Weise, also je nach strukturierten Produkt. Und in dem Zusammenhang kommen wir dann aufs Liquiditätsrisiko, ja, oder auch das Brett, also die Handelsspanne.
Ja. Genau. Also erstens mal dieses Liquiditätsrisiko oder die Liquidität des Finanzproduktes, das ist jetzt handherum wieder nicht nur beim strukturierten Produkt der Fall, sondern auch bei aktiven Fonds, selbst auch bei ETFs oder auch bei Obligationen. Überall, ich glaube, also da bist du der Experte, David, ich glaube, außer bei einer Aktie gibt es bei allen anderen Produkten einen sogenannten Liquiditätsprovider, Market Maker.
Ja, hast du selbst bei Aktien meistens mittlerweile.
Hast du auch.
Aber rein theoretisch funktioniert es auch ohne, aber genau. Hast du selbst bei Aktien.
Das heißt, als Investor, ja, man muss sich natürlich auf den Liquiditätsanbieter bei den strukturierten Produkten, wieder auf unser Thema zurückzukommen, was der Anbieter des Produktes ist, muss man sich verlassen. Jetzt, diese Liquidität ist immer gegeben. Das ist immer gegeben. Sollte es mal zu einem technischen Ausfall kommen, was höchst selten ist, also wir reden davon, ich weiß nicht, ob es überhaupt einmal im Jahr kommt, dann kann man sich immer mit dem Anbieter auseinandersetzen und da kann man bestimmt mit den involvierten Parteien eine Lösung finden. Aber das größere Risiko ist, wann kaufe ich das Produkt? Das Thema haben wir auch ganz kurz angeschnitten in einer vorherigen Folge, aber ich will es trotzdem nochmals erwähnen, weil das ist äußerst wichtig. Wir können um 10 Uhr morgens, Schweizer Zeit, eine amerikanische Aktie kaufen. Kann man auch eine amerikanische Aktie kaufen, aber man kann auch ein strukturiertes Produkt, das die Wertentwicklung einer amerikanischen Aktie widerspiegelt. Jetzt, die Hauptaktie in den Staaten hat um 10 Uhr morgens Schweizer Zeit gar noch nicht offen. Das heißt, der Anbieter des Produktes muss entweder die europäische Version dieser Aktie oder eine sehr hoch korrelierte alternative Aktie als Preisbasis für die Preisberechnung des strukturierten Produktes benutzen. Jetzt, das ist kein bestätigter Preis, also es ist schon ein bestätigter Preis, aber es ist nicht der Preis von der Hauptaktie. Das heißt, es könnte sein, dass die Hauptaktie vielleicht nachmittags, wenn es Schweizer nachmittags, wenn es in den USA morgens aufgeht, ein bisschen Kursbewegung gibt. Vor allem, wenn es ein bisschen Nachricht positive oder vor allem negative Nachrichten auf diese Aktie gegeben hat. Das heißt, die Preisspanne, also der Unterschied zwischen Geld und Brief, wird ein bisschen größer sein. Das gestellte Volumen wird vielleicht auch ein bisschen kleiner sein. Gleiches gibt halt auch auf asiatische Aktien. Wenn Asien dann zugeht, kann es halt sein, dass die Handelskonditionen ein bisschen schlechter sind, als wenn die Aktie des Basiswertes gerade offen ist. Das heißt, wenn man möglichst guten Preis haben will, sollte man handeln, wenn der Basiswert offen hat.
Also Liquidität immer in Zusammenhang, wie liquid ist der Basiswert zu der Zeit auch.
Aber trotzdem ist es wichtig zu wissen, dass man nicht nur dann handeln kann, sondern man kann eben auch handeln, wenn die Aktie zu hat. Und das ist ein Vorteil, weil man jederzeit reagieren kann.
Genau, kann auch reagieren, wenn irgendwelche Meldungen der Firma kommt, obwohl die Firma oder die Börsen im Heimatmarkt noch nicht offen hat.
Richtig,
sicher
genau.
Auch ein großer Vorteil. Ja, wollen wir noch ein etwas spezielleres Thema anschauen? Da bin ich sehr auf deine Antwort gespannt. Ja. Thema Regulierung und Aufklärung, also insbesondere Regulierung. Tut sich da sehr viel im Schweizer Markt, was strukturierte Produkte angeht, was Regulierungsfragen sind? Also gibt es da irgendwelche neue Regulierungen in den letzten Jahren? Mhm. Oder gibt es Regulierungen, die auch für Privatanleger dann interessant sind, auf was sie da achten müssen? Oder sind es etablierte Prozesse und Produkte, wo eigentlich relativ wenig passiert, was die Regulierung angeht?
Ja, also die Regulierung wurde erhöht oder ist seit ein paar Jahren ein bisschen intensiver. Der Markt lernt immer dazu und die Regulierung ist primär da, um alle Marktteilnehmer zu schützen, vor allem auch die Investoren und Investorinnen. Und der Markt lernt immer dazu und wenn ein neues Risiko auftaucht, zu Ungunsten der Investoren, wird das festgehalten. Ich gehe jetzt nicht in die Details rein, sondern es geht eigentlich prinzipiell einfach um die Idee der Regulierung. Und ich bin ein großer Befürworter dafür, weil der ganze Markt wird kompetenter. Und sicherer. Eine Herausforderung ist, dass die Dokumentation von den Produkten, weil sie so viele weitere Eventualitäten berücksichtigen muss, ist sehr umfangreich. Sodass kein Retail-Investor will sich diese Dokumentation antun. Und wenn man was Bestimmtes sucht, ist es auch sehr schwierig. Ich glaube, es ist wichtig, einfach zu wissen, und das kann vielleicht ein bisschen Angst machen, wenn man ein Produkt anschaut und sagt, okay, ich lade mal die Dokumentation runter und dann kommen 300 Seiten. Ich glaube, wichtig ist einfach zu wissen, dass die Regulation die möglichst viele Eventualitäten berücksichtigt hat und dass man als Investor, Investorin dadurch eigentlich sehr gut geschützt ist. Wie ist es in der Schweiz? Die Schweiz ist, ich glaube, im regulatorischen Thema selten direkt Vorreiter, aber die europäische Regulierung, die halt mit verschiedenen Märkten zusammenarbeitet, kann natürlich sehr viel abgreifen und die Schweizer Regulierung ist dann sehr reaktiv. Also das heißt, schlussendlich, ob wir EU reden oder Schweiz, ist es sehr ähnlich.
Ja, und so wie du sagst, so sehen wir das auch aus unserer Sicht als Börse. Sie ist immer natürlich fokussiert auf das Anlegerverhalten. Ja. Und der Schutz der Anleger ist immer das höchste Gut.
Richtig, genau.
Vielleicht noch abschließend eine Frage. Schauen wir aber auch in der zukünftigen Folge noch etwas genauer an, aber passt vielleicht hier auch noch ganz gut rein in diese Folge. Wenn du die Privatanleger anschaust und deine Kunden anschaust, siehst du da manchmal noch sowas wie typische Fehler oder wo du denkst, kann man vielleicht dem Anleger mitgeben, dass das vielleicht keinen Sinn macht oder nicht so viel Sinn macht? Ja. Gibt es da irgendwelche Sachen, wo dir so spontan einfallen?
Ja.
Oder vielleicht auch positiv, ja, dass du Sachen siehst?
Also ich bin, also positiv, fangen wir mal mit dem Positiven an. Mhm. Mit den Investoren, womit ich mich ausgetauscht habe, mit denen ich Kontakt habe, bin ich beeindruckt, auf was für einem Niveau, dass man heutzutage generell über die Finanzmärkte diskutieren kann. Ich finde es auch interessant, ich glaube, vor 30, 40 Jahren hatte man nicht halb so viele verschiedene Anlagemöglichkeiten. Und dann denke ich als Produktanbieter, ah, wie kann das sein, dass man all diese Produkte kennt? Und das kennen die viele Investoren, nicht alle, aber das kennen viele. Also das ist was Positives. Also die Investoren, also die Retail-Investoren, die wachsen mit dem Markt mit, sei es jüngere oder auch ältere Generation. Jetzt zu den Fehlern. Ich glaube, eine Reaktion, die ich persönlich bei mir am meisten sehe, ist, hätt's mich vorher angerufen. Mit einem einzigen Anruf mit dem Emittenten, also ein Gespräch mit Investor und Produktanbieter, hätten wir eventuell ein Fehlinvestment quasi.
Schon, dass es nicht passiert wäre. Schon.
Es wäre nicht passiert, vermeiden können.
Ja.
Richtig, genau. Das ist etwas, also man muss halt quasi, wenn man sich nicht, man nimmt das Telefon in die Hand und stellt, es gibt keine blöde Fragen, es gibt nur blöde Antworten und das werden wir garantiert nicht machen, sondern jede Frage hat eine Daseinsberechtigung und meistens, wenn man sich eine Frage stellt, gäbe es eigentlich 10 andere Investoren, die würden eigentlich genau die gleiche Frage stellen wollen, oder? Einfach, hätte es mich anruft, ruft einfach an, wenn etwas unklar ist. Also nicht nur beim Produkt, sondern auch generell zu gestellte Preis. Ich verstehe den gestellten Preis nicht. Ruf an. Wir können das gerne erklären. Sei es bei der Börse oder beim Produktanbieter.
Aber in dem Fall habt ihr tatsächlich auch eine Hotline, wo man anrufen kann. Das gibt es ja mittlerweile auch sehr selten.
Richtig.
Also bei uns kann man auch noch anrufen, aber genau. Bei den manchen Hotlines oder sonst was ist ein Computer dran, aber in eurem Fall ist tatsächlich ein Mensch noch dran.
Da ist ein Mensch dran, da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir auch in der Schweiz vor Ort sind. Wir sprechen fast alle Landessprachen. Also okay. Französisch und
Retromanisch.
Deutsch. Retromanisch. Sind wir dran.
Okay.
Genau.
Wer deckt das ab? Du dann, oder?
Ja, ich probiere es mal.
Okay.
Genau. Und
hört bei Allegra auf.
Ich kann ein Croissant könnte ich gerade noch auf Retromanisch bestellen.
Wow. Genau. Also bei mir hört es bei Allegra auf.
Genau, das ist schon mal die Verabschiedung. Ah, nee, das ist
Begrüßung.
Hallo. Begrüßung, ja. Genau. Also an unsere retromanischen Hörer hier, bien dit. Sind sie sehr, aber anyways.
Sehr beeindruckt.
Das war's für. Aber sagen wir es mal so, Schweizerdeutsch können wir sehr gut, und Balusi und Belfrancais, also bei Problem.
Sehr gut, das hört sich doch gut an.
Genau.
Und vielleicht sonst noch ein zweites bei Negativen, wo du sagst, was auffällig ist. Also worauf ich ein bisschen raus will. Also ich habe ja sehr lange, wie du weißt, als Händler gearbeitet, ja. Auch auf der deutschen Seite noch. Was mir brutal aufgefallen ist, was ich immer noch im Kopf habe, dass vor allem bei Knockout und auch noch schlimmer bei Warrants, die Kunden sehr oft eine Basis gewählt haben, die einfach aus dem aktuellen Marktgeschehen keinen Sinn gemacht hat, weil sie oft zu weit weg war.
Ah.
Also eher in diese Richtung.
Also vor allem bei den Warrants wahrscheinlich.
Warrants, genau.
Genau, also bei den Warrants, wir haben sie ja, also bei der Episode, wo wir über die Hebelprodukte gesprochen haben, haben wir über den Parameter Volatilität gesprochen. Und wenn man einen Warrant nimmt, der sehr weit aus dem Geld ist, dann besteht der und eine entsprechende Laufzeit hat, dann besteht der größte Teil des Wertes des Warrants aus Volatilität. Jetzt, wenn der Aktienkurs steigt, sinkt meistens leicht die Volatilität. Und da der größte Wert oder Anteil des Wertes im Warrant die Volatilität ist und die Volatilität sinkt, dann nimmt der Preis des Warrants auch ab. Obwohl man eigentlich einen Call gekauft hat und wegen der Bewegung des Basiswertes hätte eigentlich Geld verdienen können, weil man näher ins Geld gekommen ist, oder? Das ist sicherlich etwas, also die Standardfrage, die kommt immer wieder, aber die ist sehr technisch, sehr spezifisch.
Ja, das war Expertenfrage, aber genau auf das wollte ich raus. Ja.
Genau. Es gibt schon noch ein, zwei andere Sachen. Manchmal, doch, das will ich auch nochmal erwähnen. Das hätte man eigentlich auch bei der anderen Episode auch reinnehmen können. Weniger ist oft mehr. Es gibt viele Investoren, die arbeiten extrem erfolgreich mit Hebelprodukten zusammen. Und ich bin immer wieder überrascht, wie konservativ sie den Hebel aussuchen. Also eher beim Hebelprodukt kann man einen Hebel von 200% haben oder noch mehr, aber die nehmen einen Hebel von 3 oder 4. Das ist eigentlich ein sehr konservativer Hebelprodukt. Aktienersatz wäre ein bisschen übertrieben, aber es geht in die Richtung. Und das ist eine konservative Hebelprodukte-Strategie und viele arbeiten so relativ erfolgreich und manchmal diejenigen, die halt einen sehr hohen Hebel genommen haben beim Mini-Future oder auch beim Faktorzertifikat, die waren zu sehr den verschiedenen Schwankungen vom Basiswert ausgesetzt, was beim Konservativen besser ist. Das heißt, weniger ist nicht immer. Ich bin kein Portfolio-Manager, aber weniger ist manchmal ein bisschen mehr.
Ja, vielen Dank, lieber Dominik. Das war's für heute bei Finanzpunkt. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und empfehle uns weiter. In den nächsten Folgen gehen wir nochmal etwas tiefer in die Praxis. Wir zeigen Anwendungsbeispiele und Trendthemen. Wir diskutieren konkrete Use Cases und wir besprechen, was gut funktioniert und vielleicht auch, was nicht so gut funktioniert. Deshalb bleib dran.
Das war Finanzpunkt, der Podcast für deine finanzielle Bildung. Präsentiert von der Schweizer Börse BX Swiss und dem Finanzportal finanzen.ch.